Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Tag 1 nach dem PISA-Schock XXL. Da schauen wir auf die Reaktionen und wollen außerdem wissen, warum bei uns so viele Jugendliche so schlecht in Mathe sind. Dazu begrüßt Sie am Mikrofon Regina Brinkmann. Hallo. Ja, kaum waren die PISA-Ergebnisse gestern Vormittag auf dem Markt, da liefen die Reaktionskanäle auch schon heiß. Bildungspolitiker wie der hessische Kultusminister Alexander Lorz meldeten sich hier bei uns in der Sendung zu Wort. Der CDU-Politiker beschrieb die Entwicklung der Ergebnisse gestern so.
Jetzt aber erleben wir eben einen Absturz, mehr oder weniger auch gemeinsam mit den anderen OECD-Ländern, was natürlich auch mit der Pandemie zu tun hat, aber bei uns ist er halt besonders ausgeprägt. Und das bringt uns jetzt quasi wieder ins Mittelfeld oder knapp oberhalb des OECD-Durchschnitts zurück. Und das ist natürlich keine schöne Entwicklung.
Keine schöne Entwicklung. Weitere bildungspolitische Stimmen und Analysen folgten. Die möchte ich nun bündeln mit meiner Kollegin Claudia van Laak in Berlin. Claudia, mir ist aufgefallen, dass sich die meisten aus der Forschung und Politik zwar insgesamt erschüttert geäußert haben, aber so richtig aus den Wolken ist ja eigentlich keiner gefallen, als die miesen Ergebnisse dann da waren. Wie hast du die Reaktion wahrgenommen?
Ja, das stimmt. Aber man muss ja auch sagen, alle waren ja auf dieses schlechte Abschneiden vorbereitet. Vielleicht nicht auf so ein schlechtes Ergebnis, aber dass sie schlecht ausfallen würden, das war ja klar. Wir hatten ja in den letzten Monaten, im letzten Jahr schon einige Ergebnisse von Leistungsvergleichen und die sahen ja auch alle sehr, sehr mau aus. Was die Bewertung angeht, gibt es da noch so graduelle Unterschiede. Zum Beispiel sagte Maike Finnern, die GEW-Vorsitzende, das Ergebnis sei nicht ernüchternd, sondern erschütternd. Also da gibt es graduelle Unterschiede, aber im Grunde, denke ich, waren alle vorbereitet.
Ja, was lässt sich denn aus den bildungspolitischen Reaktionen insgesamt ablesen? Also wie kritisch gehen Kultusminister und Kultusministerinnen gerade mit sich ins Gericht? Also welche Verantwortung sehen Sie?
Also viel Selbstkritik habe ich nicht vernommen, jedenfalls nicht öffentlich. Es kommen eben von allen Verantwortlichen die Hinweise, bei dem Problem kann man nicht einfach den einen Schalter umlegen, dann ist alles in Butter. Ja, das stimmt und man sei ja dabei, die Probleme anzugehen. Ja, das stimmt auch. Allerdings denke ich, muss man da ergänzen, das Ganze passiert viel zu zögerlich. Wir hatten ja diesen PISA-Schock 2000, danach haben sich die Ergebnisse langsam verbessert. Und dann sind die Anstrengungen eben einfach wieder erlahmt. Nehmen wir das gravierende Problem der fehlenden Lehrkräfte. Da haben ja viele lange die Augen zugemacht. Und jetzt aktuell, gestern auch, haben wir die Hinweise gehört auf das Start-Chancen-Programm. Das ist ja ein Bund-Länder-Programm für bundesweit 4000 Brennpunktschulen. Aber wenn man sich das genauer anguckt, sieht man da auch, das legt eben nicht den Fokus darauf, dass die Jugendlichen am Ende ihrer Schulzeit lesen, schreiben und rechnen können. Da sind andere Sachen wichtiger wie Sozialarbeit.
Ja, Startchancenprogramm, dieses Stichwort ist tatsächlich gestern und heute häufiger gefallen. Wo steckt denn dieses viel zitierte Vorzeigeprojekt?
Ja, gestern sagte Jens Brandenburg, der Staatssekretär im Bundesbildungsministerium, also die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, die war ja gar nicht anwesend bei der Präsentation der PISA-Ergebnisse. Und er sprach davon, dass die Verwaltungsvereinbarung für dieses Programm mehr oder weniger unterschriftsreif sei und das Ganze könne dann nach den Sommerferien eben im nächsten Sommer, im Frühherbst starten. Da ist es aber auch wichtig zu wissen, das hätte auch schon schneller gehen können. Da haben wir das Problem des Bildungsföderalismus, die Auseinandersetzung zwischen Bund und Ländern. Und der Bund wollte eben das, was die Bildungsforscher jetzt fordern, nach diesem desaströsen Abschneiden, das Geld wirklich nur da auszugeben, wo es gebraucht wird. Und die Länder, die waren sich lange nicht einig und die wollten gerne diesen alten Verteilungsschlüssel. Aber im Grunde muss man sagen, bei diesem Programm auf die Spitze getrieben, warum soll das Geld da in Bayern und Sachsen landen, wo es nicht gebraucht wird? Und das wird woanders einfach viel wichtiger. Ja, also viel eher gebraucht.
Ja, wenn wir schon beim Thema Geld sind, von dem sei genug da, das sagen zumindest Bildungsökonomen. Wie sollte es denn jetzt besser eingesetzt werden?
Also alle sagen eigentlich, möglichst früh soll das Geld eingesetzt werden und vielleicht schon vor der Schule in der frühkindlichen Bindung zum Deutschlernen. Wir wissen ja jetzt, 4 von 10 Schülerinnen und Schülern haben ausländische Wurzeln und wer einfach nicht ordentlich Deutsch kann, der hat später Schwierigkeiten mit allen Fächern. Also eben nicht nur mit Deutsch, auch mit Mathe, mit Physik und je älter die Kinder werden, umso schwerer ist es dann, das nachzuholen.
Noch ein kurzer Ausblick auf morgen. Da treffen sich die Kultusministerinnen und Minister in Berlin. Was ist da zu erwarten?
Ja, wichtig vor allem das Gutachten zum Lehrermangel. Das wird am Freitag vorgestellt. Wie kann der Lehrkräftebedarf verlässlich geplant werden? Wie soll das System der Lehrkräftebildung angelegt sein? Das ist auch eine Lehre aus PISA. Lehrkräfte müssen eben dauerhaft fortgebildet werden. Und auch die Frage, wie sollte ein zweiter Weg ins Lehramt gestaltet sein? Mhm. Antworten auf diese Fragen am Freitag.
Ja, dann auch wieder zu hören mit Claudia von Laak hier in der Sendung. Jetzt erstmal zu den Reaktionen und wie die Bildungspolitik mit den PISA-Ergebnissen umgeht. Vielen Dank nach Berlin. Vor allem die Erkenntnis, dass 30% der getesteten Schülerinnen und Schüler in Deutschland nicht in der Lage sind, einfachste Rechnungen zu lösen, hat schockiert. Auch eine, die sich schon länger mit diesem Thema beschäftigt, hat das schockiert. Susanne Prediger ist Professorin für Mathematikdidaktik und leitet das Deutsche Zentrum für Lehrkräftebildung Mathematik in Berlin. Sie kümmert sich um die Verbesserung des Matheunterrichts in Deutschland mit dem Programm QAMAT. Ich habe sie kurz nach der Veröffentlichung der PISA-Ergebnisse gesprochen und wollte zunächst von ihr erfahren, wie sie diese extreme Zunahme an leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern in Mathe einordnet.
Also dieser Befund, dass die Risikogruppe eine solche Größe erreicht hat, der ist ja wirklich beunruhigend, denn das sind Jugendliche, die weder in ihren Berufen noch in ihrem Alltag im weiteren Leben Mathematik anwenden werden können. Die können auch eigentlich mit der Mathematikleistung gar nicht einen gescheiten Schulabschluss machen und das ist wirklich bedenklich. Es hat uns deswegen nicht wirklich überrascht, weil natürlich die Situation in den Schulen sich zuspitzt. Also wir reden gar nicht nur von Corona. Corona hat natürlich auch einen Anteil. Die deutschen Schulen waren weit länger geschlossen als in anderen Ländern. Aber wir reden eben auch über ein Schulsystem, wo immer mehr Probleme sich auftürmen. Lehrkraftstellen, die gar nicht besetzt sind oder mit Menschen besetzt sind, die gar nicht dafür ausgebildet sind, die vielleicht Lehrkraft für Biologie und Sport sind und plötzlich Mathe unterrichten oder gar nicht als Lehrkräfte ausgebildet sind, dass die nicht unbedingt das schaffen, Schülern Verständnis nahezubringen, das wundert mich überhaupt nicht.
Und man muss ja auch sagen, bei der Befragung wurden ja auch Schülerinnen und Schüler nach dem Unterricht befragt und der kam allgemein auch nicht gut weg bei Schülerinnen und Schülern. Also allein die Lernumgebung wurde auch schon als problematisch beschrieben.
Naja, das ist ja vielleicht jetzt wirklich auch die Angriffsstelle Nummer 1. Denn die Unterrichtsqualität, das wissen wir, die entscheidet darüber, wie viel gelernt wird. Das sind eine erschreckend große Zahl von Schülerinnen und Schülern, die sagen, sie haben nicht den Eindruck, dass Lehrkräfte sich wirklich für ihr Denken interessieren. Aber dann wird es auch schwierig, das Denken richtig in Gang zu bringen. Wir wissen, dass ein Unterricht nur dann lernwirksam wird, wenn es gelingt, alle Schülerinnen und Schüler wirklich dazu bringen, aktiv mit einzusteigen, nachzudenken und nicht in irgendeinem Oberflächenmodus sich um die Mathematik drumherum zu drücken. Da liegt ein Riesenproblem. Und das hat sich sicherlich zugespitzt in den letzten Jahren.
Wie könnte denn die Rolle der Lehrkraft gestärkt werden oder Lehrkräfte vielleicht nochmal anders an den Unterricht oder an Qualität von Unterricht herangeführt werden?
Ja, also das ist, glaube ich, der Hauptpunkt. Und das ist auch eine Frage, wie wir eigentlich die Lehrkräfte mit einer guten Ausbildung auf deutsche Schulen verteilen. Denn der Befund, dass so viele Schülerinnen und Schüler gar nicht das Grundniveau erreichen, ist der eine. Der andere, der einem ja wirklich Sorgen machen muss, ist, dass es in Deutschland viel stärker als in anderen Ländern vom Elternhaus abhängt, wie viel ich in Schule lernen kann. Also wir leisten uns in Deutschland ein Schulsystem, wo die besten Lehrkräfte eben nicht bei den Schülerinnen und Schülern sind, die es am nötigsten hätten, sondern auf der Sonnenseite des Lebens, bei den sozial Privilegierten, während in Schulbezirken mit vielen sozialen Benachteiligungen in der Tendenz auch Weniger Lehrkräfte sind mit einer exzellenten Ausbildung. Das heißt, was wir tun müssen, wo wir endlich ran müssen, ist ein breites Vorbildungsangebot zu bieten für alle Lehrkräfte, die mit Mathematik beschäftigt sind. Die KMK hat das angefangen. Die KMK hat ja ein Programm in Vorbereitung. Ab Sommer werden 1000 Schulen aufgenommen, die sich tatsächlich mit der Qualität von Unterricht intensiv auseinandersetzen können. Da sind jetzt schon alle Länder unheimlich aktiv am Vorbereiten. 400 Fortbilderinnen und Fortbilder sind im Moment in der Qualifizierung. Und es wird insgesamt immer darum gehen, wie kriegen wir die Unterrichtsqualität verbessert.
Einerseits haben wir jetzt gehört, dass die Zahl oder der Anteil der Risikoschülerinnen und Schüler drastisch zugenommen hat. Dann gibt's aber noch die Ausreißer nach oben, sage ich jetzt mal. Die guten Schüler haben sich eigentlich auch in ihren Leistungen verschlechtert. Wie ordnen Sie das ein?
Ja, das ist in der Tat ein Problem. Nicht mal in der Leistungsspitze stechen wir wirklich aus dem OECD-Durchschnitt raus. Also die Leistungsspitze hat sich auch ein Stück weit verschlechtert, so wie alle. Das hat mit der Gesamtkonstellation zu tun, mit vielen Schwierigkeiten. Wir sehen auch da, dass auch die leistungsstarken Schüler in der Corona-Zeit vielleicht nur noch auf Oberflächenlernen umgeschaltet haben und gar nicht Mathematik in der Tiefe verstanden haben, um jetzt flexibel mit umzugehen, wo wir unbedingt wieder ran müssen und das Ruder wieder ein Stück weit rumreißen müssen.
Gibt es internationale Länder, zu denen wir aufschauen können, die das vielleicht auch, was die Corona-Beschulung angeht, besser hinbekommen haben?
Viele Länder haben die Corona-Beschulung besser hinbekommen. Aber das müssen wir hoffentlich gar nicht mehr lernen, wie das geht. Sondern was wir lernen müssen, ist unter Bedingungen des Präsenzunterrichts Schülerinnen und Schüler in ein aktives Denken reinzubringen, unter Nutzung aktueller Medien. Die digitalen Medien sind im deutschen Unterricht noch nicht wirklich angekommen und wenn, werden sie noch nicht intelligent genutzt. Da können wir aus vielen Ländern was lernen. Auch unsere direkten Nachbarn, Flandern, Holland, sind weiter in diesen Beziehungen. Was aber vielleicht das Wichtigste ist, was wir lernen müssen, in anderen Ländern ist es viel selbstverständlicher, dass Lehrkräfte Zeit und Raum kriegen, gemeinsam Unterricht weiterzuentwickeln. In Deutschland macht noch jeder die Türe zu und versucht irgendwie alleine zurechtzukommen. Das geht nicht mehr. Dafür ist die Lage zu komplex geworden.
Wieder zeigt uns ja auch diese PISA-Studie, dass die soziale Schere in Deutschland mehr als in anderen Ländern auseinandergeht. Da sind wir beim Stichwort Bildungsgerechtigkeit bzw. Bildungsungerechtigkeit. Was sind die Ursachen und welche Lösungsansätze gibt es?
Der Hauptfaktor, der wirklich ausmacht, ob jemand im deutschen Schulsystem zurechtkommt oder nicht, ist letztendlich die Kompetenz in der deutschen Bildungssprache. Wenn man die mit kontrolliert, was in PISA ja gar nicht geht, aber in anderen Studien, dann erklärt die einen ganz großen Teil dieser Leistungsunterschiede zwischen den sozial Benachteiligten und den sozial Privilegierten. Das heißt aber umgekehrt, wer an den Sprachkompetenzen der Schülerinnen und Schüler gezielt fördert, investiert auch in die Leistung in allen anderen Fächern. Und das ist etwas, das wurde im deutschen Schulsystem zwar angefangen, aber noch lange nicht flächendeckend umgesetzt. Also es haben 3000 Schulen in den letzten 10 Jahren intensiv gearbeitet an der Sprachbildung in allen Fächern. Aber das sind 3000 Schulen von 37.000 Schulen. Das heißt, 90% der Schulen haben diesen Faktor noch nicht erkannt. Wenn wir sprachbildenden Unterricht machen, können wir tatsächlich auch die Leistungen in Mathematik und Naturwissenschaften steigern. Das wäre ein Schlüssel, um mehr Bildungsgerechtigkeit herzustellen.
Das sagt Susanne Prediger, Professorin für Mathematik, Didaktik und Leiterin des Deutschen Zentrums für Lehrkräftebildung Mathematik in Berlin. Und dieses Zentrum kümmert sich darum, dass der Matheunterricht in Zukunft in Schulen besser werden soll durch Fortbildungsprogramme für Lehrkräfte. Nun kommen wir zu einem der PISA-Testländer, die bei den Mathekompetenzen ganz oben an der Spitze rangieren. Taiwan belegt nach Singapur den 2. Platz. Den Preis für dieses Ergebnis zahlen auch die Eltern, muss man sagen. Die müssen so viel Geld in die Ausbildung ihres Nachwuchses stecken, dass viele Paare inzwischen sogar davor zurückschrecken, überhaupt Kinder zu bekommen. Einen Kreislauf, den immer mehr Menschen in Taiwan durchbrechen möchten. Felix Lill hat mit einigen von ihnen gesprochen.
In der Jugend von Alvin Chang hat es Tage gegeben, an denen er sich gewünscht hätte, er hätte nie Nachhilfeunterricht genommen. Denn das mache das Leben nicht immer besser, sagt der 26-Jährige. Es führt zu seltsamen Situationen, denn so müssen wir mit immer mehr Sorgen unserer Eltern umgehen. In der Schule gibt es regelmäßig den Elterntag, wo sie sich untereinander austauschen, auch darüber, wie viele Extrakurse ihre Kinder besuchen. Danach schickte mich meine Mutter immer in noch mehr Kurse. Alvin Chang kommt nicht aus reichem Hause. Trotzdem hatte er schon vor der Einschulung Englischunterricht, bald gefolgt von Klavierstunden. In Alvin Changs Heimatland Taiwan ist es ein bekanntes Phänomen. Kinder müssen viel lernen und üben und Eltern dafür viel Geld ausgeben. Alvin Chang, der neben seinem Soziologiestudium auch Direktor der taiwanischen Jugendvereinigung für Demokratie ist, erklärt. Ein Nachhilfelehrer für Grundschulkinder kostet hier ungefähr 600 Taiwan-Dollar pro Stunde, also etwa 17 Euro. Da geht man dann die Lehrbücher noch einmal durch und sieht die Hausaufgaben an. In der Oberschule kostet das Ganze schon 800 Taiwan-Dollar. Für bestimmte Fächer kann es aber auch 1200 Taiwan-Dollar sein. Wir wissen schon als Kinder sehr genau, dass unsere Eltern viel Geld für uns ausgeben. In kaum einem Land ist die Ausbildung von Kindern so teuer wie in Taiwan. Offizielle Statistiken aus dem Jahr 2018 zeigen, dass Familien mit dem damaligen Durchschnittseinkommen von 50.000 Taiwan-Dollar oder 1.450 Euro monatlich ein Viertel davon in die Bildung ihrer Kinder steckten. Ein Grund dafür, dass die privaten Ausgaben so hoch sind, ist der spärliche Sozialstaat. Ein weiterer Grund ist die traditionell große Bedeutung eines Einstiegstests für die besten Universitäten. So wird hierfür lang gelernt, in der Schule selbst, aber auch in der Nachhilfe. Und generell hat Bildung in einer konfuzianistisch geprägten Gesellschaft wie Taiwan einen hohen Stellenwert. Alvin Chang und seine taiwanische Jugendvereinigung für Demokratie will das ändern. Wir müssen unsere traditionellen Werte ändern. Eigentlich ist die Note beim finalen Test seit 4 Jahren auch gar nicht mehr so wichtig wie früher. Es gibt jetzt auch andere Kriterien, die zählen, wie Mitarbeit. Aber die Eltern schalten noch nicht um. Internationale Vergleiche zeigen, dass hohe private Kosten der Ausbildung tendenziell mit niedrigen Geburtenraten zusammenhängen. Taiwan ist hierfür ein gutes Beispiel. Die durchschnittliche Frau bringt hier im Leben nur 0,87 Kinder zur Welt, einer der niedrigsten Werte überhaupt. Taiwans Bevölkerung schrumpft. Die Politik ist sich der Lage bewusst. Alisa Wen Li Chu, die bei der regierenden Demokratischen Fortschrittspartei in der politischen Wissenschaftsabteilung arbeitet, sagt, die Demokratische Fortschrittspartei bewegt sich in diese Richtung. Wir wollen mehr Wohlfahrtsstaat. Unser Ziel ist es vor allem, Schülerinnen und Studierende großzügiger finanziell zu unterstützen, zum Beispiel durch mehr Stipendien. Im Moment müssen viele junge Menschen nach der schon teuren Schulausbildung auch noch einen Kredit für das Studium aufnehmen und nach dem Abschluss dann erstmal Schulden abbezahlen. Die Menschen wissen, dass das ein Problem ist. Wenn Taiwan im Januar einen neuen Präsidenten wählt, soll dieses Thema in den Mittelpunkt rücken, sagt Chu. Bei der taiwanischen Jugendvereinigung für Demokratie, die immerhin einige hundert Mitglieder zählt, traut man dem nicht. Sie fordert, dass die Bedeutung von Testnoten weiter reduziert wird und außerdem, dass die Politik kontinuierlich darauf aufmerksam mache, dass ständiges Pauken nicht die Lösung sei. Und damit dies wirklich geschehe, versucht die Organisation seit einigen Jahren auch, das Wahlrecht vom derzeitigen Mindestalter von 20 auf 18 Jahre zu senken. Dann würden die Stimmen junger Menschen endlich gehört. Und Kinder dürfen vielleicht endlich Kinder sein.
Sehr ausgeprägte Bildungsambitionen, die spielen auch in Südkorea eine Rolle. Der Leistungsdruck führt zu sehr guten PISA-Ergebnissen, haben wir auch wieder diese Woche gesehen, und Bildungsabschlüssen. Er macht aber auch viele junge Menschen krank, beziehungsweise treibt einige sogar womöglich in den Selbstmord. Das ostasiatische Land verzeichnet innerhalb der OECD die höchste Suizidrate. Suizid ist bei jüngeren Menschen die häufigste Todesursache. Unsere Ostasien-Korrespondentin Katrin Erdmann hat sich diese problematische Entwicklung genauer angeschaut.
Mingyu ist ein junger, ehrgeiziger Mann. Bis vor kurzem arbeitete der 27-Jährige noch als Ingenieur bei einem großen südkoreanischen Konzern. Inzwischen macht er in Deutschland seinen Master. Gerade junge Südkoreanerinnen und Südkoreaner würden oft Statussymbolen hinterherjagen, findet er. Die ganze Gesellschaft sei besessen vom Wettbewerb.
Durch dieses Vergleichen steigt ständig nur der Lebensstandard. Darüber vergessen sie die Frage danach, was macht mich wirklich glücklich?
Truly don't think about what makes me happy.
Wenn er mit seinen Freunden spreche, dann würden sie ständig über materialistische Dinge wie das neueste Handy reden.
Aber wenn wir zusammen reisen, Karten spielen oder schwimmen gehen, dann reden sie darüber gar nicht mehr. Und ich wünsche mir einfach, dass die Koreaner begreifen, dass Glücklichsein mehr ist als ein eigenes Haus.
Immer mehr junge Leute zwischen 15 und 29 Jahren, so zeigten es Daten des Statistikamtes, hatten womöglich deshalb einen Zweitjob. Sie wollen nicht nur über die Runden kommen, sondern sich auch etwas ansparen. Mingyu erklärt warum.
Wegen der geringen Geburtenrate ist die koreanische Gesellschaft nicht mehr nachhaltig. Meine Generation fürchtet, dass sie in 10, 20 Jahren bankrott geht. So entstand ja auch der Begriff Heljoson.
Was so viel meint wie Hölle Korea. Südkorea hat in den vergangenen Jahrzehnten einen rasanten wirtschaftlichen Aufstieg hingelegt, hart erarbeitet von den Eltern.
Aber inzwischen hat sich das Wirtschaftswachstum verlangsamt. Und das heißt, es gibt weniger gute Jobs und die junge Generation muss von klein auf um diese Jobs kämpfen.
Sagt Soziologieprofessor Shin Jin-wook. Das sei frustrierend. Hinzu komme der Kampf um Eigentum und Wohlstand. Das habe zu einer Polarisierung innerhalb der Generation geführt. Mehr als 30% der Koreaner arbeiteten in einem unsicheren Beschäftigungsverhältnis.
In der jungen Generation sind es sogar mehr als 40%.
Nicht jeder hält diesem Druck so gut stand wie Mingyu, der auch durch ein stabiles Elternhaus gefestigt scheint. Lucio hat sich aus der Gesellschaft zurückgezogen, wie schätzungsweise bis zu 500.000 Südkoreaner und Südkoreanerinnen. Mehrere Jahre hat er nicht das Haus verlassen, hört gern deutschen Rap.
Ich habe Angst vor der Zukunft und viele Traumata der Vergangenheit.
Der 23-Jährige kommt aus einem gut situierten Elternhaus. Doch miteinander geredet wurde zu Hause kaum, berichtet er, obwohl er jahrelang in der Schule gemobbt wurde.
Ich war sehr einsam und wollte nicht mehr leben.
Die Stadt Seoul hat eine 24-Stunden-Hotline für suizidgefährdete Menschen eingerichtet. Doch ist die nach Angaben eines ehrenamtlichen Mitarbeiters sehr häufig besetzt. Lucio lebt inzwischen in einer Wohngemeinschaft für Menschen mit demselben Problem. Sein Wunsch für sein weiteres Leben.
Glücklicher als jetzt zu sein, einen sicheren Job und bis 80 zu leben.
Und das war's von uns von Campus und Karriere. Am Mikrofon bedankt sich Regina Brinkmann für ihr Interesse.